Ja, liebe Gemeinde, wer vor 2 Wochen auch schon da war im Gottesdienst, der hat etwas von Sommerlöchern gehört. Manchmal fallen wir ja in so Löcher in unserem Leben. Und letzte Woche ging es dann aber um die Sommerfreude. Ein Blick in das, was Gott uns für die Zukunft verheißt und was in Jesus auch schon Gegenwart ist, ein Stück weit zumindest. Das soll uns aus den Löchern herausholen und uns zur Freude führen. Aber die Zukunft Gottes ist manchmal so aus unserem Gefühl raus ja noch lange hin. Wir sind unterwegs hier auf der Erde, manchmal ein mühsamer Weg, so wie die beiden Kinder sich jetzt auf den Weg machen in ihr Leben. Heute geht es um die sommerliche Trägheit. Manchmal ist man auf diesem Lebensweg auch träge und müde oder faul. Ich lese aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. Da heißt es: Sieh dir die Ameise an, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du weise wirst. Sie hat keinen Aufseher und keinen Antreiber. Und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt zur Erntezeit ihre Vorräte. Wie lange willst du noch liegen bleiben, du Faulpelz? Wann geruhst du endlich aufzustehen? Nur ein kurzes Nickerchen, sagst du. Nur einen Moment die Augen zumachen und die Hände in den Schoß legen. Und während du das tust, kommt die Armut zu dir wie ein Landstreicher und die Not überfällt dich wie ein Einbrecher. Nun, immerhin, Sie haben es ja geschafft, am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr schon hier zu sein. Das ist doch schon mal was. So ganz träge und faul sind Sie offensichtlich nicht, das ist schön. Wie die Tür sich in der Angel dreht, so der Faule im Bett, so heißt es nämlich in Sprüche Kapitel 26. Oder im Buch Prediger heißt es, wenn jemand zu faul ist, das Dach seines Hauses auszubessern, dringt der Regen durch und bald stürzt es ein. Eigentlich eine Allerweltsweisheit, aber so kann es kommen. Oder ganz grundsätzlich in Sprüche 10, Vers 4, Faulheit macht arm, Fleiß macht reich. Solche Stellen haben dazu geführt, dass auch so in der Geschichte der Christenheit das Schaffen, das Mühen, das Tun oft sehr verherrlicht wurde. Und die Trägheit, das ist sowas, die Trägheit ist ja sogar in der katholischen Kirche eine dieser Hauptsünden, dass das alles sehr negativ beurteilt wurde. Und in unserem Text wird die fleißige Ameise ja den faulen Menschen zum Vorbild gemacht. Aber schauen wir es an, ist Trägheit wirklich immer etwas Schlimmes? Gerade in Zeiten, wo immer mehr Menschen erschöpft sind, können wir Christen ja nicht einfach sagen, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Die Ameisen, interessant in unserem Text, schau die Ameise an, damit du weise wirst. Uns Menschen werden Tiere als Vorbild gegeben. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Die dummen Tiere. Aber Tiere, wenn man sie sich näher anschaut, sind ja schon etwas Interessantes. Warum weiß eine Eintagsfliege, was sie an dem einen Tag genau machen muss? Die muss nämlich schnell heiraten und für Nachwuchs sorgen. Wenn das alle Eintagsfliegen mal vergessen an dem einen Tag, dann gibt es sie nicht mehr. Woher wissen die das? Warum sind die so klug? Warum müssen die nicht überlegen? Die gehen auch nicht in die Schule. Es gibt eine alte Fabel von dem Äsop, von der Krähe und dem Krug. Es ist Sommer wie bei uns, es ist dürr, wenig Wasser. Eine Krähe sucht Wasser, sieht einen Krug, da ist ein bisschen Wasser drin. Und dann setzt sie sich auf den Krug, steckt den Schnabel rein, aber sie kommt nicht zu dem Wasser, weil es so tief unten ist. Was macht die Krähe? Sie sieht, dass Steine rumliegen. Und sie nimmt Steine in den Schnabel, wirft sie in den Krug und dass die Steine im Krug drängen das Wasser nach oben und dann kann sie trinken. Wissenschaftler haben diese Fabel nachgemacht und in der Tat, Krähen sind in der Lage zu solchen Überlegungen. Und man hat herausgefunden, erst Kinder ab 8 Jahren können dieses Problem lösen. Also wenn Sie diese Krähen hören, merken, die sind fast so intelligent wie wir, passen Sie also auf. Und hier ist es der Ameise. Ein Ameisenstaat ist auch genial. Man kann sich nämlich fragen, in einem Ameisenstaat, da funktioniert alles. Aber wer ist denn da eigentlich der Chef? Bei uns Menschen ist völlig selbstverständlich, es muss immer einer die Verantwortung haben. Es muss einen Chef geben, sonst funktioniert gar nichts. Im Ameisenstaat gibt es keinen Chef. Man denkt zwar, das wäre die Königin, aber die Königin in Wahrheit kriegt die fast gar nichts mit, was im Ameisenstaat. Die produziert Kinder, mehr macht die eigentlich nicht. Wenn man fragt, wer ist der Chef im Ameisenstaat, dann ist es eigentlich unglaublich innovativ. Man kann sagen, jeder und niemand. Wenn eine Ameise zum Beispiel Futter findet, dann frisst sie sich voll sozusagen in die Hamsterbacken rein. Und wenn sie dann eine Ameise ihres Staates trifft, gibt sie der Ameise von diesem Futter ab. Und wenn die zweite Ameise überzeugt ist, dass das Futter gut ist, dann kommt sie mit zur Futterstelle. Sonst nicht. Das ist also ganz eigentlich sehr innovativ. Ich glaube, Menschen werden noch lange brauchen, bis wir dazu kommen. Die Ameise steht hier als Beispiel für den Fleiß. Wenn man Ameisen sieht, sind die ja wirklich dauernd aktiv. Schaffe, schaffe. Immer aktiv, immer wuselig und lästigerweise auch immer wieder auf den Essenstisch, wenn man mal draußen essen will. Aber was man eben oft nicht weiß, Ameisen schlafen auch mehrere Stunden. Aber das machen sie nicht draußen sichtbar, sondern sie gehen da in ihren Bau und dann schlafen sie. Schlafen nicht alle gleichzeitig, aber immer welche. Und so sind sie auch hier Vorbild. Nicht einfach nur jetzt arbeite, arbeite, bis du umfällst. Sondern das, was wir ja schon am Anfang der Schöpfung in der Bibel finden, diesen Wechsel von Arbeitstag und Feiertag. Oder bei den Mönchen, da hieß es ora et labora, bete und arbeite. Bei den Mönchen war das ja immer, und ist ja bei manchen, es gibt ja immer noch Mönche, da ist es immer noch so. Zu einer bestimmten Zeit ist Gebetszeit. Und dann geht man zum Gebet, da wird nicht noch geschwind, ich muss noch geschwind die WhatsApp schicken. Das geht dann eben nicht mehr. Oder, ich brauche jetzt nur eine halbe Stunde, ich muss noch, wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde habe, dann ist die Arbeit erledigt. Nein, die Arbeit muss jetzt aufhören. Und das finde ich faszinierend. Für uns hat die Arbeit einen unglaublichen Raum. Wenn irgendjemand was will, dann muss man das halt erledigen. Hier ist es klar getrennt. Das können wir lernen von diesen alten Mönchen. Entscheidend in unserem Leben ist, dass alles seine Zeit hat. Alles muss eben auch begrenzt sein. Die Arbeit muss begrenzt sein, aber auch die Trägheit und der Müßiggang muss begrenzt sein. Entscheidend ist das rechte Maß. Die Trägheit wird erst dann zum Problem, wenn sie kein Maß hat und Überhand nimmt. Dann ist sie durchaus etwas Schönes und Gutes. Für Gerhard Terstegen, wir kennen ihn von den Liedern, Gott ist gegenwärtig und ich bete an die Macht der Liebe, ist die Trägheit und der Müßiggang sogar eine Gabe Gottes. In einem Gedicht schreibt er, o göttlich schönes Müßigsein, sein eigenes Wirken stellen ein und Gott nur machen lassen. Da man nichts spricht, noch will, noch tut und innig nur dem Herrn ruht, dies kann Vernunft nicht fassen. Ja, wir Christen brauchen auch solche Zeiten, wo wir uns einfach fallen lassen können. Auch das brauchen wir. So wie es vorher in der Taufansprache, die Kinder brauchen einen Schutzraum, wo nicht immer jemand was will und wo man wieder was machen muss, sondern wo man auch mal so sein kann, wie man ist und sagt, meine Kräfte sind begrenzt, ich bleibe jetzt mal liegen. Fleißig sein, aktiv sein, ja, aber alles hat seine Zeit. Nun ist es ja so, wenn uns ein fauler Mensch begegnet, auch das, diesen Aspekt möchte ich noch erwähnen. Bei uns hat es ja etwas sehr Negatives. Ah, der sitzt immer nur rum und so weiter. Faul sein. Ja, das Wort faul sein hat ja etwas mit faulen zu tun. Das gleiche Wort, wenn ein Apfel fault, das ist das gleiche, wie wenn man jemand sagt, der ist faul. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Man weiß, jemand, der sein Leben immer nur träge auf dem Sofa rumsitzt, der hat eine geringere Lebenserwartung. Man fault ein bisschen vorzeitig, um es mal so zu sagen. Jesus hat einmal gesagt, ein guter Baum bringt keine faulen Früchte hervor. Und ein fauler Baum bringt keine guten Früchte hervor. Wenn man einen Menschen sieht, wo man denkt, ja, bei dem kommt doch nichts raus, das ist ja nur Unsinn. Faule Früchte. Erinnert uns dieses Jesuswort daran, das kann aber auch daran liegen, dass in ihm etwas faul ist. Und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne. Es gibt ja viele Untersuchungen heute, warum Menschen träge sind. Und oft hat es bestimmte Gründe, die wir oberflächlich gar nicht sehen. Jetzt bei dem Long-Covid, da haben wir es gemerkt, dass manche Menschen müde, keine Kraft haben. Und das hat nicht damit zu tun, dass sie halt faul sind und dass man sagen, jetzt komm doch mal wieder in die Gänge, meine Güte, du hast doch einen negativen Test, ja jetzt auf, los geht's. Es können Schlafstörungen sein, ein zu niedriger Blutdruck, eine Unterfunktion der Schilddrüse oder zu wenig Bewegung. Es können psychische Gründe, Versagensängste, Depressionen, innere Leere, Trauer, Burnout oder auch Bore-out, dass man unterfordert ist. Das nur so als Warnung, dass wir mit solchen Leuten auch erstmal schauen und auch barmherzig umgehen und nicht gleich, ah, dieser faule Strick, wie es früher immer hieß in meiner Kindheit, ah, so ein fauler Strick. So stinkfaul hieß es dann immer. Ein Grund für Trägheit, das ist auch erwiesen, ist sommerliche Hitze. Das macht wirklich träge. Und diese sommerliche Trägheit gibt es auch am Kleinen, nämlich im Mittagstief, wenn der Tag am wärmsten ist. Im 4. Jahrhundert lebte ein Mönch in der ägyptischen Wüste. Evagrios Pontikos hieß der. Und von dem sind auch Aussagen überliefert. Und der hat erlebt, dass seine Trägheit am Mittag am schlimmsten war. Und er erlebte das auch als Gefahr, dass in dieser trägen Zeit er manchmal so gedacht hat, was mache ich hier eigentlich? Unerträglich. Wo ist denn dieser Gott? Warum legt er mir so eine Last auf? Warum erwähne ich das? Dieser Mönch macht uns deutlich, die Trägheit wird dann zum Problem vor allem, wenn sie Auswirkungen hat auf unser geistliches Leben, auf unseren Glauben, wenn eine geistliche Trägheit entsteht. Diese geistliche Trägheit hat Dietrich Bonhoeffer schon vor fast vor 100 Jahren in der Kirche wahrgenommen und er hat sie mit dem Stichwort billige Gnade bezeichnet. Dass die Kirche eine Gnade verkündet, so als Ruhekissen. Alles ist gut, alles ist schön. Bonhoeffer selbst sagt, billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Zucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, ohne Kreuz, ohne den Mensch gewordenen lebendigen Jesus Christus. Oder anders gesagt, billige Gnade sagt, du bist okay, wie du bist. Wenn irgendwas nicht okay ist, dann liegt es nur daran, weil du ein Opfer bist von irgendwelchen Umständen. Die echte Gnade aber sagt, nur durch Jesus Christus bist du okay, bist du in Ordnung. Sonst bist du ein Verlorener. Billige Gnade. Mir hat mal jemand gesagt, ich brauche nicht in die Kirche, also die Leute, die da in die Kirche, das brauche ich nicht. Die haben es nötig, ich nicht. Ich bin ein guter Christ. Und da habe ich so ein bisschen genauer gehört, was er damit meinte. Ja, ich tue gute Sachen. Ich meine, das ist gut. Wir brauchen viele Menschen, die Gutes tun, die Gutes sagen, die gute Werte haben. Aber die Frage ist doch, ja, lebst du diesen Glauben auch mit diesem Jesus Christus? Hörst du seine Worte auch? Denn teure Gnade bedeutet, Jesus hat sein teures Blut vergossen. Christsein bedeutet, es kostet auch etwas. Ruft in die Nachfolge, sogar in die Kreuzesnachfolge. Für Bonhoeffer jedenfalls schlossen sich ein gemütliches irdisches Leben und Nachfolge aus. Und das entspricht eigentlich auch dem, was wir an Radikalität bei Jesus in den Evangelien hören. Aber was ist, wenn wir träge geworden sind, auch im Glauben träge geworden sind? Wo setzen wir an? Sollen wir wie der Mann, der sagt, ich brauche nicht in die Kirche gehen, müssen wir halt wieder mehr tun, mehr Gutes tun, damit wir wieder lebendiger werden, die Trägheit durch Tun überwinden? Im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8, gibt Petrus uns einen Hinweis. Entscheidend ist, dass wir im Blick auf die Erkenntnis von Jesus Christus nicht träge werden. Also im Blick auf die Gemeinschaft mit ihm. Das ist das Entscheidende. Unser gelebtes Christsein hat als erstes Ziel nicht, dass wir irgendwas tun oder was weiß ich was oder Glaubensbekenntnis auswendig lernen, sondern dass unsere Gemeinschaft, unser Jesus-Erkennen zunimmt und wächst. Und das hört nie auf, solange wir auf Erden leben. Sind wir träge im Blick auf unsere Jesus-Beziehung, dann denke ich auch, dann kann es schnell passieren, dass wir auch träge werden in anderen Bereichen unseres Christseins, in unserer Nächstenliebe, in unserem missionarischen oder diakonischen Bemühen, in unserem Mitarbeitersein in der Gemeinde. Da kann es schnell sein, dass wir träge und kraftlos werden. Immer wieder gilt es also, die Bewegung hin zu Jesus zu vollziehen. Bonhoeffer sagt, teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die geklopft werden muss. Und das ist eigentlich auch meine Erfahrung. Meine Beziehung zu Jesus ist nicht einfach ein verfügbarer Besitz. Ich muss immer wieder darum ringen, solange ich hier auf der Erde bin. Aber auch das merke ich immer. Je lebendiger und erfüllter meine Beziehung zu diesem Jesus Christus ist, desto fröhlicher verrichte ich auch die anderen Dinge in meinem Leben. Pfarramt ist ja nicht immer nur wahnsinnig tolle Dinge, die man da tun muss. Aber ich merke, dann tut man auch diese Dinge fröhlicher. Oder meine Rolle als Ehemann, Vater, Freund, Sohn und so weiter, das fröhlicher auszufüllen, das stelle ich immer wieder fest. Ja, Glaube und Nachfolge bedeutet also höchste Aktivität. Gerade darum sind aber auch Zeiten des Müßiggangs und der Ruhe wichtig. Sie sollten fest eingeplant werden, am besten schon in den Jahreskalender. Der Glaube darf ja nicht zu einer weiteren Last werden im ohnehin so fordernden irdischen Leben. Aber zugleich sollen wir auch höchst aktiv sein. Und dafür gibt es eine wunderbare Motivation, die ich zum Schluss nennen möchte. Wäre Gott nicht ein aktiver Gott, ein von der Liebe getriebener Gott, er hätte seinem Volk, was wir im Alten Testament lesen, nicht immer wieder einen Neuanfang geschenkt. Er wäre auch nicht in Jesus Mensch geworden. Und wenn Jesus träge und faul gewesen wäre, er wäre auch nicht ans Kreuz gegangen. Und wir hätten eben keinen Retter, keinen Heiland. Von diesem Aktivsein Gottes für uns leben wir. Und von unserem Aktivsein als Christen leben andere Menschen, die diesen Jesus noch nicht kennen oder die in ihrem Leben Beistand brauchen, ihren Nöten, die bedingungslose Nächstenliebe brauchen. Also sind wir fleißig wie die Ameise, runter von der sommerlichen Liege, wenn man 2 Stunden drauf gelegen hat. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Amen.